Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club.
Wie können wir überhaupt noch politische Entscheidungen fällen, wenn wir die Komplexität der Welt um uns herum nicht mehr begreifen können? Wie differenzieren wir, was täglich auf uns einströmt? Was davon sind wirklich wertvolle Informationen? Was nur Oberflächlichkeiten? Populistische Meinungsmache ist gefährlich, wie wir allen Ordens und gerade in Krisenzeiten sehen. Und umso wichtiger ist es deshalb, Informationsprozesse zu durchleuchten und die Frage zu stellen, wie wir die ungeheuren Datenmengen, über die wir verfügen, so aufbereiten, dass sie vor allem für demokratische Prozesse nutzbar werden und für mehr Transparenz unserer komplexen Welt sorgen. An dieser Schnittstelle wird klar, was Design und Demokratie miteinander zu tun haben. Genau hier wird klar, was Design für Demokratie tun kann. Willkommen im DDcast. Mein Name ist Rainer Kehrisch. Letzte Woche sprachen wir ja mit Michael Volkmar. Er ist Mitbegründer einer der renommiertesten Digitalagenturen des Landes, Scholz und Volkmar in Wiesbaden, und ein echter Nachhaltigkeitsaktivist. Es war ein Beitrag, der allen nur Mut machen konnte, sowohl gesellschaftspolitisch etwas für die Community zu leisten, als auch sich sozusagen vor und in der eigenen Hütte für sehr, sehr ernst gemeinte, gewissermaßen nachhaltige Nachhaltigkeit einzusetzen. Neben diesem Fulltime-Job als Professorin und Prodekanin promoviert sie zurzeit zu diesem Thema an der Bauhaus-Uni Weimar. Sie war als Information-Designerin unter anderem auch für die Zeit und die Süddeutsche Zeitung tätig und ist eine gefragte Expertin für Konzeption, Design und Entwicklung statischer und interaktiver Informationsgrafiken. Sie arbeitet in zahlreichen interdisziplinären Forschungsprojekten und Gremien mit DesignerInnen, KünstlerInnen, ProgrammiererInnen, WissenschaftlerInnen und externen PartnerInnen. Wie passt all dies überhaupt in einen Arbeitstag hinein? Was hat Information Design mit Demokratie zu tun? Und wie ist es, sich als junge Frau in der rasanten Medienwelt zu behaupten? Darüber spricht nun mein Kollege Georg-Christoph Pertsch mit Lisa Borgenheimer.
Ja, heute sind wir mit Lisa Borgenheimer verbunden. Ich freue mich sehr, dass es klappt. Es ist ein Remote-Gespräch. Und ja, wie geht's dir denn, Lisa?
Ja, ganz gut. Passt.
Gut, sehr schön. Wir steigen gerade mal direkt mit einem aktuellen und durchaus auch brisanten Thema ein, nämlich die Presse, vor allem die Journaille, lässt sich ja gelegentlich vor den Karren von Lobbyisten spannen. Also ob das jetzt Wirtschaftslobbyisten sind oder politische Lobbyisten. Und wir als Publikum verstehen teilweise komplexe Sachverhalte, wie sowas wie Gas für die Industrie, verstehen wir gar nicht. Was kann denn Information Graphics, und darauf kommen wir später auch noch, Visual Journalism, dafür tun, dass auch ein Laie wie ich sich ein objektiveres Bild machen kann?
Ja, eigentlich ziemlich viel. Also ich meine, wenn man natürlich auch so komplexe Themen hat, wie zum Beispiel jetzt auch politische Prozesse, dann ist es natürlich total toll, da einen Zugang zu schaffen. Schon allein deswegen, weil natürlich visuelle Mittel eigentlich schon ganz anders informieren. Das hat natürlich auch immer wieder Diskussion, ist es denn objektiv, das hast du auch gerade jetzt schon angesprochen, weil durch visuelle Mittel natürlich auch oft immer eine sehr subjektive Haltung oder scheinbar subjektive Haltung mitschwingt. Und das ist eigentlich auch so ein Thema, mit dem man sich immer wieder beschäftigt als Infodesigner. Wie gut man denn eigentlich aufklären kann mit visuellen Mitteln, was muss denn visuell sein und was muss Text sein und in welcher Form eigentlich auch diese Suggestivkraft, die im Text genauso wie im Bild existiert, eigentlich möglichst objektiviert wird. Also da ist natürlich immer wieder so eine subjektive Haltung dabei, ist völlig klar, aber man versucht möglichst objektiv zu sein. Und das ist auch wichtig. Also ja, also soweit da dazu. Ja.
Da kann man natürlich direkt auch anschließen, ich meine, die Objektivität, also man sagt ja irgendwie, glaube keiner Statistik, es sei denn, du hast dich selbst gefälscht. Könnte man natürlich auch sagen, glaube keiner Infographic, sei denn, du hast dich selbst erstellt. Also woher kommt denn sozusagen die journalistische Objektivität? Also wenn man jetzt mal auf eine Tageszeitung guckt, du hast ja auch für die SZ gearbeitet zum Beispiel. Also wie wird es denn gewährleistet, die Wahrhaftigkeit dieser arbeiten?
Also prinzipiell durch die Quellen. Also ich meine, man muss sagen, dass solche Themen, die ja dann auch behandelt werden, auch einen bestimmten Blickpunkt haben. Also wenn man ja auch was für die Zeitung macht, kommt ja darauf an, wo es auch publiziert wird, aber speziell für die Zeitung ist es ja natürlich so, dass ein bestimmtes Thema damit aufgegriffen werden will oder kommuniziert werden muss. Und das heißt, es ist natürlich ein Ausschnitt, der auf etwas zielt. Ich meine, diesen Ausschnitt dann so zu wählen, dass er natürlich möglichst einen breiten Kontext abbildet, ist total wichtig. Und da muss man einfach auch schauen, was ist denn jetzt das Relevante? Was will ich denn sagen? Und was muss die Infografik darin auch leisten? Also es ist dann natürlich nochmal ganz anders, wie wenn ich etwas für ein Sachbuch mache. Also ich meine, da ist es auch nochmal in der Komplexität vielleicht auch anders oder auch in der Bildsprache. Aber selbst für Zeitungen, Magazine ist es auch nochmal so eine ganz andere Herangehensweise.
Ja. Du sagtest ja mal, dass Informationsgrafik als eine interpretierende Art verstanden werden kann, teils hochabstrakte Inhalte vermittelbar zu machen, also zu beschreiben. Es werden also, wenn ich das richtig interpretiere, Daten, die man eigentlich nicht verstehen kann, in ein Bild verwandelt. Und ja, ist diese Definition, habe ich die richtig verstanden oder wie ist das zu interpretieren?
Genau, also es gibt ja diese Übersetzung, also es ist ja eigentlich, wenn man einen Datensatz hat, also wenn man von Daten spricht, dann denkt man immer an so einen riesen Excel-Sheet, also hauptsächlich natürlich etwas Quantitatives. Es kann aber auch was Qualitatives sein. Also es geht natürlich darum, dass man diesen Sachverhalt übersetzt, also diese Übersetzungsleistung von Daten, Informationen dann in ein Bild hat natürlich immer wieder die Problematik, dass auch Dinge vergessen werden. Also es ist ganz wichtig, dass diese Interpretation dann als visuelles Bild so stattfindet, dass es natürlich nichts verfälscht. Und da steht man dann auch immer vor der Herausforderung als Infodesigner, welche Art wählt man denn jetzt auch? Also wenn man vor allem quantitativ arbeitet, dass es eine richtige Repräsentation ist. Also dass die Übersetzung zumindest von Zahlen in Bild ja störfrei stattfindet. Und das ist auch etwas, was viele beschäftigt. Und daher kommt es natürlich auch, glaube ich, keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Weil natürlich diese Übersetzungsleistung so unterschiedlich sein kann. Und selbst wenn man dann zwischen ganz stupide Balken und Torten mal die Daten umsetzt, kommt ein ganz anderes Bild raus. Manchmal funktioniert es ja auch gar nicht, weil es natürlich auch abhängig ist von den Daten. Und das ist ganz interessant. Also da gibt es auch viel Diskussion drüber, auch Forschung, und es ist allgegenwärtig.
Ja. Wenn man jetzt, es geht ja von Jan Sprochow oder seinem Umfeld eben diese, ich glaube, das sind 9 wirklich grandiose Hefte der Zeitschrift Infographics, a Magazine for Visual People. Darin werden ja anhand von wunderbaren Grafiken zahllose Stile dargestellt. Hast du in deiner Arbeit einen individuellen Stil, also mit dem du arbeitest, oder ist es im Grunde auch eher eine Orientierung an einer Norm der Darstellung?
Also ich würde von mir selber sagen, dass ich natürlich versuche, in der Infografik jetzt keinen speziellen Stil zu verfolgen. Denn der Stil ist natürlich auch entscheidend, wie wird's denn wahrgenommen? Und es geht auch viel um das Verständnis, was ist denn visuell dargestellt? Und da schwingt natürlich auch der visuelle Stil so ein bisschen mit. Also das hat er dann nicht nur neben diesem rein faktischen Aufklärungsgedanken auch nochmal so einen emotionalen Wert. Und es schwingt viel mit dem Stil dann auch mit. Ich finde auch, dass diese Hefte von Jan Sprochow das eigentlich ganz gut zeigen. Also ich meine, das ist so individuell auch der Thematik passend, dass das eigentlich ein ganz, ganz gutes Beispiel ist dafür, was eigentlich auch alles möglich ist, selbst mit den visuellen Mitteln. Und deswegen würde ich sagen, also ich versuche auch möglichst je nach Thematik dann auch einen eigenen Stil zu finden und auch eine eigene Methode, eine visuelle Methode, das bestmöglich darzustellen.
Das ist sehr interessant, dass man sozusagen also da in dem Bereich natürlich mit Handschriften auch arbeitet. Also jetzt mal, die klassische Statistik hat ja in dem Sinne keine Handschrift, sondern sie bemüht sich ja um eine vergleichsweise große Objektivität, fast im Sinne einer ISO-Norm oder so. Aber die Handschrift beeinflusst natürlich auch die Wahrnehmung. Wenn wir jetzt mal auf eine für mich wirklich herausragende Einzelgrafik mal gucken, nämlich von John Grimwade, dieses The Transatlantic Superhighway. Das ist eine Darstellung des gesamten Prozesses der Technik und der Kommunikation von transatlantischen Flügen zwischen New York und Europa in einem einzigen Bild. Also wie macht man denn sowas überhaupt? Und das ist extrem klar. Also wenn ich jetzt das so beschreibe, also für die Hörerinnen, denkt man, boah, das muss ja kompliziert sein, aber das Ding ist super einfach und zeigt so einen Prozess, wie geht man bei sowas vor?
Ja, es ist ein Prozess, es ist aber auch viel Erfahrung, die da natürlich gebraucht wird. Wenn man sowas anfängt, oder es ist ja ganz oft so, fangen wir mal so an, dass Infografiken ja oft so sind, so ein Augenöffner. Man schaut sich es an, denkt sich, wow, stimmt, habe ich noch gar nicht, entweder ich habe noch gar nicht so drüber nachgedacht, oder es ist dann so ein Aha-Effekt. Und wenn dieser Aha-Effekt da ist, dann ist schon mal alles richtig gemacht, würde ich mal sagen. Bei so komplexen Themen ist es natürlich schwierig, so in erster Linie genau zu definieren, was muss ich denn zeigen, um diese Komplexität denn überhaupt zugänglich zu machen. Und oft ist es ja etwas, was gar nicht so offensichtlich ist oder was unsichtbar ist, das darzustellen, um einfach dieses Ausmaß dieser Thematik nochmal darzustellen. Wenn man jetzt an dem Beispiel von John Grimway nochmal genauer hinguckt und man dieses Thema erklärt oder man versucht in Worten dieses Thema zu erklären, da braucht man, glaube ich, länger, wie wenn man jetzt einfach nur mal schnell auf diese Infografik guckt. Und es zeigt eigentlich auch diese Wirkmacht von Infodesign. Also, dass man in so einem Prozess, der ja lang gegangen ist, schätze ich mal, auch in dieser Grafik, in der man sich selber klar werden muss, was ist denn eigentlich das Relevante? Und wie kann ich denn eigentlich auch dieses komplexe Thema möglichst einfach darstellen? Gibt's schon viel Vorarbeit und auch, das ist natürlich dann ein gutes Beispiel, wo man dann auch sieht, passt, funktioniert.
Jetzt mal zu dir. Also du hast ja eine Karriere aufgebaut, die konstant und auch changierend in Wissenschaft und Lehre und Wirtschaft stattfindet und scheinbar keine Grenzen kennt zwischen diesen verschiedenen Gebieten. Wie machst du das jetzt für dich persönlich? Also du hast ja bisher dabei auch dich zu promovieren, obwohl du vor kurzem eine Professur übernommen hast, was natürlich eine Doppel- und Dreifachbelastung ist. Aber welches Ziel verfolgst du sozusagen? Also mit dieser Kompilation von Wissen, Lehre, Arbeit in der Wirtschaft, wenn ich das fragen darf. Es ist nicht keine einfache Frage, muss ich zugeben, aber ich glaube, die kann man in deinem Fall, darf man in deinem Fall fragen, weil es eben so eine ganz außergewöhnliche Bündelung von Kompetenzen und Ämtern auch ist.
Ja, das stimmt. Ist auch tatsächlich nicht so leicht zu beantworten, aber ich denke, dass es sich auch ergänzt. Also ich glaube, wenn man im Infodesign tätig ist, dann sind alle diese Bereiche ja irgendwie auch abgedeckt. Also das heißt, man muss ja sozusagen mit offenen Augen durch die Welt gehen. Das heißt, man hat auch immer einen sehr starken Bezug zu den wirtschaftlichen Faktoren, vielleicht auch zu den politischen, in der man sich da bewegt und zwangsweise, auch wenn man Thematiken bespricht oder umsetzen will, ist man sofort in der Wissenschaft, genauso wie in der Didaktik, also eigentlich auch in der Lehre. Okay. Also es sind wirklich diese ganzen Kompetenzen, die da sind als Infografiker. Ja, also die braucht man einfach. Also man muss, glaube ich, jemand sein, der sehr flexibel ist, der sich auch in allen Bereichen positionieren kann, aber trotzdem so eine Schnittstelle bildet. Und diese Schnittstelle ist ja, was Infodesign auch kann. Also es kommuniziert ja auch Dinge, die vielleicht so gar nicht so leicht zugänglich sind. Und deswegen muss man da auch so ein Bindeglied sein. Ja.
Das finde ich sehr interessant, also weil das könnte man ja von außen irgendwie, wie ich es auch geschildert habe oder wie ich es irgendwie meiner Naivität sozusagen von außen betrachte, als ein Cluster von verschiedenen nicht zusammenhängenden Aspekten betrachten. Aber du schilderst es so, dass du sagst, es ist im Grunde im Wesen der Infodesignerin angelegt, in allen diesen Feldern zu arbeiten. Das erschließt sich dadurch im Grunde ganz selbstverständlich und fällt vom Kopf auf die Füße. Also es ist wirklich absolut nachvollziehbar. Danke dir auch sehr für diese Antwort, weil die war für mich tatsächlich nicht, es war für mich nicht klar. Jetzt mal konkret zu einem Projekt, was du zurzeit im Bereich von Banken und Zahlungsmitteln mit der EZB machst, also wo du eben als Expertin hinzugezogen wirst. Das fände ich noch sehr interessant, also zu schildern, wie du da eingebunden wirst, also institutionell auch, und was eigentlich die Fragestellung ist, wo du dann deine Kompetenzen mit einbringen kannst.
Genau, also das ist ja derzeit noch zugange und der Prozess wird auch noch etwas länger gehen. Ich sage einfach nur kurz, natürlich sind so die einzelnen Inhalte vertraulich, aber ich kann ja was zum Prozess sagen und was ich auch als Infodesigner da ganz spannend finde. Ich bin in dem Gremium für die Themenauswahl, also das heißt, ich bin stellvertretend für Deutschland in diesem Gremium. Es gibt von jedem EU-Land einen Vertreter. Und was interessant ist jetzt auch für diese ganze Thematik ist natürlich, dass ist erstens wahrscheinlich sich noch nie jemand so wirklich Gedanken über die Gestaltung von Geld gemacht hat. Das ist ja so das Erste. Und das Zweite ist eigentlich auch, dass ich als Infodesigner da eigentlich auch einen ganz guten Platz habe. Und ich habe mir da vorher ehrlich gesagt auch noch nie so wirklich Gedanken gemacht, wie relevant das eigentlich auch ist als Infodesigner. Und das macht es eigentlich auch toll. Also man kann natürlich schauen, was macht denn Geld? Wie ist denn da eigentlich so die Usability? Was bedeutet Geld? Und was ist da eigentlich auch drauf? Also so die Symbolkraft von Bargeld, auch in Bezug auf Informationsvermittlung. Also steckt ja alles da drin. Und es ist ja ein Medium, das ohne Sprache auskommen muss, über Ländergrenzen hinweg und nicht nur in Europa, sondern eigentlich ja sogar weltweit, das ja einen Wert vermittelt, nicht nur über den eigentlichen Wert des Geldes, sondern auch einen emotionalen Wert hat. Genau. Und es sind lauter so Aspekte, die ja auch sehr stark in die Gestaltung mit einspielen. Und das ist etwas, was mich als Infodesigner ja auch sonst in meiner Arbeit interessiert, aber jetzt eigentlich auch in diesem Auftrag der Themenauswahl natürlich mir immer wieder deutlich wird, wie relevant das eigentlich auch ist. Und also so viel dazu.
Ja, das ist ja für die regelmäßigen Hörerinnen des CDKs ja bekannt, dass ich eben, es ist ein flammender Anhänger von Niklas Luhmanns, Theorie soziale Systeme bin, und da wird ja eben Geld als eines der symbolisch generalisierten Kommunikationsmittel verstanden. Also es geht gar nicht der Wert des Geldscheins im Zentrum steht, sondern die Vereinfachung der Kommunikation zwischen Käufern und Verkäufern eben über dieses symbolisch generalisierte Kommunikationsmittel. Von daher sind diese kulturellen Konnotationen, die du jetzt eingebracht hast, natürlich hochrelevant. Und ich meine, es gibt natürlich irgendwie schon Gelddesign, also Aidenbenz ist ja so ein großer Name aus der Geschichte des Gelddesigns, aber soviel ich weiß, ist bei der Entscheidung, wie die jetzigen Euronoten aussehen, im Grunde ein Wettbewerb durchgeführt worden, den dann mehr oder weniger irgendwer gewonnen hat. Das also hat nicht diese Qualität des Prozesses gehabt, den das zu haben scheint, was du jetzt machst. Gut, nochmal zum terminologischen Punkt auch. Also ich habe jetzt für mich ein bedeutendes, auch aktuell aus politischen Gründen bedeutendes Buch, ist eben von Daryl Cunningham. Das ist ein englischer Graphic Novel Autor eigentlich. Das heißt Putins Russia. Das ist eine Mischung aus Infografik, Visual Journalism und Graphic Novel. Das sind ja alles drei Felder, in denen du arbeitest. Vielleicht würde mich freuen, wenn du dafür mal nochmal so eine Beschreibung dessen machst, also für Leser, Hörerinnen, die nicht so nah an dem Thema dran sind, was denn der Infographic von Visual Journalism und das von einer Graphic Novel unterscheidet.
Boah, das ist schwierig, nochmal abzugrenzen, weil ich glaube, dass alles natürlich unter diesem Dachbegriff des Infodesigns natürlich dann doch nochmal irgendwie Verbindungen hat. Ich glaube, dass beim Visual Journalism geht es eher darum, möglichst schnell Informationen zu vermitteln, die auch breit sind, die aber auch doch noch eher mehr auf dieses faktische Ziel, das hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, und wirklich auch aufklärerisch ist in dem, was es darstellt. Also dass es da, also ich meine, das kann ja auch dann was ganz Unemotionales sein, also es kann ja wirklich auch eine Balkengrafik sein, aber das ist einfach, Visual Journalism zielt eher darauf, den gesamten Journalismus visuell zu machen und eher wenig auf Text. Beim Graphic Novel oder Visual Novel geht's eher darum, glaube ich, in eine Bildhaftigkeit zu gehen, die vielleicht manchmal auch nicht ganz so ernstzunehmend ist. Also da stützt man sich eher weniger auf Daten und Fakten, sondern eher auf Prozesse und eigentlich auch um diese Wirkung von etwas. Also es hat schon die Grundlage von einem journalistischen Gedanken, der natürlich dann auch am Ende aufklärerisch sein soll, aber die Mittel sind anders. Also das heißt, es kann ja auch mal Satire sein zum Beispiel. Oder man überspitzt etwas visuell so arg, dass man mit so einem Augenzwinkern nochmal da drauf guckt, es aber trotzdem eine Informationsvermittlung stattfindet. Also es ist dann nochmal, glaube ich, so eine offenere Variante des Infodesigns.
Kann man denn, das hatten wir vorhin schon mal gehabt, die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung, kann man denn messen, wie viel schneller eben Informationsgrafik im Verhältnis zu Texten bei der Informationsvermittlung sind?
Ja, gibt's auch Studien dazu. Also kann man auf jeden Fall. Ich meine, wir sind ja auch sehr visuelle Lebewesen. Also das heißt, alles, was wir natürlich so visuell aufnehmen, wird natürlich auch schneller verarbeitet. Es kommt aber auch ganz drauf an. Ich meine, das kommt auch auf die Infografik drauf an, weil wenn das natürlich sowas ist, was jetzt erst auf Sensation sozusagen gezielt ist, dann sehe ich es zwar, aber ich verstehe es nicht oder es ist irgendwie aus dem Kontext gerissen und leitet mich sogar auch viel. Also ich meine, es muss, glaube ich, immer so ein Zusammenspiel geben, aber ich denke schon, dass dieser visuelle Reiz auch etwas vielleicht dann näher zu betrachten oder vielleicht auch den Artikel nochmal zu lesen, das ist schon sehr, sehr wichtig. Also das und es wird auch immer, glaube ich, relevanter, auch daher, dass wir natürlich auch immer jetzt auch mit Social Media oder also da geht's ja wirklich um Zeit, da geht's um Effizienz, da geht's um Effektivität und da ist natürlich die Infografik also ja allgegenwärtig.
Wir haben ja also vom Deutschen Designer Club aus eben im Zusammenhang mit der Bewerbung um die World Design Capital 2026 ja so eine Auftaktveranstaltung gemacht, diesen Konvent für demokratisches Design, und da kam das Thema ganz stark ins Spiel, sozusagen, also kritische Themen irgendwie an die Oberfläche zu bringen, zu diskutieren und dann eben auch dieses Thema des Social Design. Und du hast ja in Bozen auch gelehrt und auch geforscht. Und es gibt ja diesen Ezio Manzini vom Politecnico di Milano, der eben dieses DESIS, Design for Social Innovation, letztlich gestartet hat. Und der sagt ja, Design kann eben in sozialen Zusammenhängen dadurch helfen, dass es kommunizieren kann, dass es befähigen kann, es kann systematisieren, gestalten, verbildlichen, entwerfen, erforschen, aktivieren. Du hast ja auch mit Information Graphics schon im politischen oder zumindest irgendwie behördlichen Kontext oder städtischen, kommunalen Kontexten ja auch schon gearbeitet. Was machst du da? Das finde ich auch einen sehr spannenden Punkt.
Ja, das ist natürlich auch nochmal so ein ganz direkter Bezug auch zu den Menschen. Ich meine, oft gestaltet man ja etwas für eine größere Zielgruppe, wenn es so direkt geht um, also ich glaube, du meinst jetzt auch politische Prozesse. Damit ist es natürlich auch nochmal ganz relevant, wen man dann da gezielt anspricht und wie man auch Leute befähigt. Also da geht es dann eher auch nochmal um diese Befähigung, also wirklich diese Nutzung von dem, was ich auch jetzt da zeige. Wenn es jetzt zum Beispiel auch in der Zeitung ist, geht es ja wirklich auch um den aufklärerischen Gedanken. Es geht darum, Dinge vielleicht zu thematisieren, auch in eine Debatte zu bringen, in einen Dialog. Wenn es jetzt so richtig mit Social Design geht, ist es ja auch sowas, Leute zu befähigen. Das heißt, es ist nochmal so eine andere Art der Gestaltung, auch der Strategie der Gestaltung. Und es ist, glaube ich, eher dann auch mehr dann nochmal dieser Prozess, also was kann denn eigentlich jetzt nicht nur die Grafik, sondern auch komplett Infodesign. Also da gibt es ja unterschiedliche Bereiche auch nochmal. Die Grafik ist ja nur ein Bereich da darin. Und wie kann man Prozesse gestalten mit Hilfe von visuellen Mitteln und Leute befähigen, daran teilzuhaben.
Wenn wir jetzt mal so auf den praktischen Prozess der Infographic nochmal kommt, ich meine, du lehrst das ja auch und vermittelst ja eben auch Studierenden die Vorgehensweise. Und nach dem, was du jetzt gesagt hast, würde ich erwarten, dass man, um wirklich gute Infografikerin zu sein, eben auch gut mit Zahlengrundlagen umgehen können sollte, also Tabellen lesen können sollte. Ist das denn eine Grundvoraussetzung, also Prerequisite, oder ist das irgendwie einfach nur auch gut, wenn man das kann?
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall relevant. Also es ist auf jeden Fall etwas, womit man sich früher oder später beschäftigen muss. ja, finde ich auch total, ist ein spannendes Thema, weil wenn man natürlich dann auch im Unterricht dann mal Tabellen anguckt, dann merkt man recht schnell, dass man auf den ersten Blick meint, man versteht's, aber das dann doch so komplex ist, dass man dann doch wirklich sich damit länger beschäftigen muss, um daraus dann auch was Visuelles zu gestalten. Ist ein ganz ganz relevanter Bereich. Natürlich kann man auch gestalten, ohne jetzt wirklich in 20 Seiten Excel-Sheet zu gehen, aber es ist schon notwendig, damit umgehen zu können und auch diese Dinge auch lesen kann. Weil oft ist es ja so, dass in so einem Excel-Sheet Geschichten drinstecken und auch Dinge, die vielleicht visuell dann doch nochmal interessant wären und die dann auch rausnimmt. Also das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich würde jetzt mal sagen, als Grundvoraussetzung muss man das jetzt nicht kann, man lernt es mit dem Prozess des Informationsdesigns. Ja.
Das ist auch, der nächste Schritt wäre jetzt auch eine Frage nach dem Entwurfsprozess. Also du hast jetzt einen Analyseprozess beschrieben. Entwurfsprozess fängt ja mit irgendeiner Form von Sketch, Skizze, Idee an. Und wie machst du das jetzt konkret? Also wenn du jetzt, gehen wir mal auf diese vorhin erwähnte Darstellung, dieser unglaubliche Darstellung von Grimwade, Transatlantic Superhighway. Wie würdest du sowas anfangen? Du hast jetzt die Zahlen, Informationen, Daten zu diesem ungeheuren Prozess, dieser Hunderten von Flügen pro Tag und Zeiteinheit und so weiter. Wie würdest du jetzt für deine eigene Arbeit damit anfangen?
Ich glaube, ich würde erst das wirklich das Relevante, also es gibt ja immer eine bestimmte Story, die man damit vermitteln möchte. Also es gibt ja immer etwas, was das Relevanteste ist. Das würde ich erstmal versuchen rauszuarbeiten. Also in dem Fall ja wirklich auch diese Verbindung zwischen den beiden Bereichen, wo das ja dann auch stattfindet. Und darüber hinaus würde ich einfach auch schauen, okay, was steckt denn eigentlich auch nochmal in dem Thema für das Verständnis? Braucht es irgendwie eine Einleitung? Braucht es etwas, was ich nochmal zusätzlich erkläre? Also, dass man dann um diese Story nochmal so ein paar Side-Facts hinzufügt oder nochmal in einer kleineren Form Anschlüsse zu anderen Themen, die vielleicht dann dazu auch relevant sind. Oder vielleicht nochmal den gesamten Kontext erklären. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, immer auf so eine bestimmte Thematik hinzuweisen, also ganz speziell hinzuweisen, das rauszuarbeiten, aber trotzdem das große Ganze nicht verliert. Und das fehlt bei manchen Grafiken hin und wieder und das ist dann auch ziemlich schwierig, das dann auch einzuordnen. Und das ist, glaube ich, auch bei dieser Grafik ganz gut gemacht, dass es dennoch den Weitblick nicht verliert. Ne? Und das so beginnt man. Also so ist jetzt ganz grob der Prozess und das hat natürlich auch immer wieder eine Verbesserung. Also man beginnt dann skizziert, schaut, okay, kommt es überhaupt raus, was ich da jetzt sagen möchte in den visuellen Mitteln, was muss noch rein, was fehlt und dann baut sich das so nach und nach auf. Mhm.
Wenn man jetzt mal diese UI-UX-Seite des Ganzen betrachtet und sagt, also die Erfahrungswerte, die du als Nutzer sammeln kannst, also wir beschäftigen uns ja im Arbeitskreis Digital Design der Bitkom, dem ich jetzt auch schon eine Zeit lang tätig bin, eben auch mit dem Berufsbild des Digital Designers. Also was sind denn die Qualifikationen sozusagen, die du mitbringen musst, um an der UI-UX-Schnittstelle eben Infographics betreiben zu können?
Also ich glaube auch nichts, also ich meine klar, man muss die Werkzeuge kennen wahrscheinlich, ja, wenn man jetzt digital arbeitet, anders, wie wenn man jetzt nur für Poster gestaltet. Dennoch glaube ich, muss die Arbeitsweise gleich sein. Also es ist, man gestaltet ja sozusagen für ein anderes Medium mit dem gleichen Hintergrund der Aufklärung. Und es hat auch nochmal ganz andere Möglichkeiten. Also man gestaltet ja hauptsächlich dynamisch in einem Interaktionsbereich, der ja auf einem Poster ja durch Leserichtung oder Editorial Design stattfindet, gibt es ja im digitalen Bereich viel mehr Möglichkeiten. Also ich kann ja auch durch Video, durch Sound, durch Interaktion ja nochmal ganz anders vermitteln, wie rein statisch. Und ich glaube, dass es da einfach dann nochmal dieses Verständnis braucht dafür, was kann denn eigentlich dieses digitale Medium noch? Also und wie kann es eigentlich auch diesen Lernprozess unterstützen? Und da gibt es super viele Möglichkeiten. Aber der Grundgedanke muss gleich sein. Also der muss wirklich auch, das funktioniert auch gleich. Also es ist dann nur die Ausspielung nochmal ein bisschen zielgerichteter. Ja. Mhm.
Also ich beschäftige mich ja schon seit einiger Zeit eben auch mit der Frage, ob Design überhaupt von Individuen sozusagen betrieben werden kann oder ob es eigentlich nicht immer ein Teamprozess ist. Also ich bin eigentlich jetzt mal grob gesagt der Meinung, dass Design nicht wirklich von Individuen allein betrieben werden kann, sondern dass es immer Teamprozesse sind. Das will ich jetzt nicht im Detail erklären. Aber du arbeitest ja auch in Teams. Und die Frage ist ja jetzt eher, arbeitest du sozusagen als umsetzende Designerin, eher als Creative Director, eher als eine Frau, die Anregungen gibt, die Teilgewerke macht? Also oder was würde man sozusagen als Ergebnis, wie würde der Prozess aussehen, in dem du mit diesem Team, mit dem du da zu tun hast, du hast vorhin Journalisten genannt, Redakteure hast du genannt, Experten, wie ist dieses ich nenne es jetzt mal Design-Team aufgebaut, das eine wirklich gute Infografik produziert?
Ja, also es kommt ganz drauf an, was man natürlich macht. Aber wenn man jetzt an einer großen Grafik oder an nicht unbedingt Grafik, aber an einem großen Thema arbeitet, braucht es natürlich jemanden, der den Überblick hat. Und es ist meistens dann, also würde ich schon sagen, dass ich da irgendwie den Überblick habe, weil ich natürlich dann auch schauen muss, okay, in welcher Form kann man denn da jetzt oder welche Informationen brauche ich denn, welche Experten brauche ich denn da noch? Und dann kann man ja auch gucken, braucht man dazu jetzt einen Programmierer, braucht man da einen guten Illustrator und in welcher Form kombiniert man dann alles. Also ich meine, da geht es ja auch viel um den Austausch auch miteinander. Es ist ja auch ganz interessant, dass im Infodesign man immer so nah an dieser Wissenschaft ist oder eigentlich auch an anderen Expertenbereichen. Und man muss ja selber eigentlich dann erst zu einem Experte werden, um dann umsetzungsfähig zu sein. Also man setzt ja um für Leute, die damit ja überhaupt gar nicht in Kontakt sind. Und das ist eigentlich auch nochmal so ein ganz interessanter Aspekt davon, dass man natürlich in sehr engen Austausch mit allen Leuten sein muss. Also selbst die es dann schlussendlich umsetzen, auch wenn als Website und eigentlich sozusagen die Ausführenden sind, müssen ja trotzdem verstehen, was eigentlich das Ziel damit ist und was damit vermittelt werden soll. Also das deswegen braucht es, glaube ich, immer jemanden, der das so überblickt und der das auch strategisch dann nochmal aus dieser Richtung überblickt.
Ja. Das ist ja natürlich die Überleitung auch zu dem Thema des Design-Management-Aspekts innerhalb dieses Design-Teams, also des Prozessplanung, Strukturplanung, Strategie. Wir hatten das Thema eine gemeinsame Sprache finden ja auch im DDcast schon. Also wie kann man überhaupt diese verschiedenen Fachsprachen integrieren? Sebastian Herkner hat darüber gesprochen, wie er teilweise mit Händen und Füßen mit Handwerkerinnen redet. Britta Wagemann hat eben darüber gesprochen, wie sie auch teilweise eben in solchen Prozessen durch Tanzen zum Beispiel bestimmte Kommunikationen auslöst. Aber hier haben wir es ja mit einer sehr rational fundierten Kommunikation innerhalb des Designteams zu tun. Es sind aber doch sehr viele Fachsprachen. Also welche Fachsprachen sind denn für dich so die wichtigsten, die du dir erschließen musstest so im Lauf der Arbeit mit diesem ja eben genannten Designteam, also das da insgesamt an diesem Prozess teil hat?
Ja, je nach Thematik natürlich. Ich meine, wenn man jetzt was für in dem medizinischen Bereich macht, dann muss man natürlich auch schauen, okay, wie wird denn, also für wen ist das denn? Ist das auch für Mediziner? Da muss man sich natürlich diese Fachsprache also versuchen anzueignen, denn es gibt ja natürlich auch Vorgaben, also wie natürlich dann auch wissenschaftlich dann weiterhin damit gearbeitet werden soll. Also da kann man dann, glaube ich, auch gar nicht so frei sein, auch in der Umsetzung. Es gibt natürlich auch so Fachsprachen, also wenn man das alles überblickt, also man muss natürlich auch wissen, was geht's denn ungefähr in dieser Thematik, wo können wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen, dass wenn zum Beispiel so ein Medizinthema, ein komplexes Medizinthema dann eher für vielleicht sogar eine Zeitung ist, dann muss man natürlich auch dann versuchen, wie übersetzt man denn jetzt diese Fachsprache in eine Sprache, die dann auch verstanden werden kann, visuell. Aber natürlich ist es dann auch so ganz technisch gesehen. Also ich glaube, man muss da super viele Kompetenzen auch haben in der Medienlandschaft und einfach auch diese gesamte Konzeption und das Zusammenspiel von einzelnen Akteuren dann auch koordinieren und gucken, wie kann denn eigentlich jetzt auch diese Fachsprache ja auch von Programmierung dann auch für jemanden oder verständlich sein, der jetzt Mediziner ist. Also ich meine, wenn man damit arbeitet, müssen ja alle sozusagen miteinander kommunizieren und das ist einfach Teil des Prozesses.
Das ist sehr interessant, weil wir hatten auch im früheren DDKs mit Olaf Barski, der viel Medizintechnik macht, auch darüber gesprochen, wie relevant es für ihn ist, eben wirklich bei Operationen persönlich anwesend zu sein, um zu schauen, wie arbeitet denn der Chirurg mit den Geräten oder was könnte man denn da optimieren? Also das ist im Grunde ein ganz ähnliches Phänomen, also da reinzuhören und wie du sagst, sich die Fachsprachen anzueignen, am Beispiel der Medizin eben auch gut beschrieben, wobei das ja heißt, also in der Verlängerung, dass du dir eigentlich bei jedem größeren neuen Projekt eine neue Fachsprache aneignen musst.
Ja, so ist es. Und und das ist eigentlich auch, es ist total toll, weil ich bin mittlerweile Experte in ganz speziellen Bereichen, da wurde wirklich wahrscheinlich jeder sagen, woher weißt du das jetzt? Aber das sind einfach so Dinge, ja, man generiert so ein wahnsinniges Wissen zu spezifischen Bereichen, weil man natürlich ja auch darin, ja, wie schon gesagt, Experte sein muss, um dann es anderen zu vermitteln, die kein Experte sind. Ja, hat natürlich auch Grenzen, aber ich, ja, es ist wirklich so. Man muss sich da jedes Mal so eine neue Sprache aneignen, auch viel nochmal zusätzlich recherchieren, angucken, um dann, und nachfragen auch. Also es ist auch oft für die Experten nicht einfach, das für jemanden zu erklären, der das dann visuell umsetzt. Das ist natürlich dann auch nochmal, wenn es so ein super abstraktes Thema ist, auch gar nicht so einfach. Ja? Und das passiert dann oft, dass man so eine gemeinsame Sprache findet, indem einfach der Experte erstmal erzählt oder mir was schickt und ich skizziere einfach mal. Und dann versucht man über diese visuelle Sprache so eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Und das ist eigentlich ganz schön. Also dann sieht man auch, wie mächtig eigentlich das auch ist, visuell
zu arbeiten. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Also praktisch die Fachsprache und eben auch den Gegenstand, der behandelt werden soll, übersetzt du in eine gewisse Visualität, wie auch immer. Dadurch wird es verhandelbar. Und dadurch wird für denjenigen, der als Absender und Auftraggeber tätig ist, seine eigene Aussage möglichst einfacher verständlich. Also das ist schon irgendwie eine ziemlich Magic, also was Design da kann an der Stelle.
Ja, total. Also ist wirklich so.
Ja, wir müssen leider, da wir ja dieses begrenzte Zeitformat haben, schon zu unserer Abschlussfrage kommen. Wir haben immer so 35 Minuten ungefähr. Nämlich dieses ganz pauschale, was ist gut?
Okay, was ist gut? Ich würde das mal so ganz generell beschreiben. Also ich glaube, wenn man jetzt nochmal auf Infodesign geht, dann muss es natürlich für einen Nutzer sein oder es muss einen Nutzen haben. Vielleicht so ist es vielleicht auch sogar besser. Es muss aufklärerisch sein. Es muss effektiv sein, vielleicht manchmal effizient, je nachdem, ob man danach dann wirklich auch handeln kann oder muss. Es muss verhandelbar sein, es muss einen Dialog öffnen und es muss mich selber zum Denken und Handeln bewegen. Ich glaube, das ist so ein, das überschneidet sich jetzt vielleicht auch mit ein paar anderen. Aber ich glaube, dass es einfach ein Medium ist, das total gut ist, um Dinge verhandelbar zu machen. Ja.
Also das fand ich jetzt sehr interessant, diese selbstreflexive Dimension. Also es muss dich selber sozusagen zum Handeln bewegen. Also dass es sich selbst dazu verführt, etwas zu tun. Und das ist eben auch eine Qualität der ästhetischen Dimension von Infographics, dass man sagt, es ist nicht so attraktiv, dass ich es angucken möchte und dass ich mich da hineinbegeben möchte, gegebenenfalls auch eine relativ komplexe Infographic. Das ist ein Punkt, den ich für wahnsinnig wichtig halte. Also die ästhetische Qualität, das Durchgearbeitete sozusagen als Werk, ist auch so ein Ding. Sieht man ja auch bei, jetzt nicht nur im Bereich Infographic, wenn es nicht durchgearbeitet ist, dann hat es eben auch nicht die Kraft. Und was du eingangs gesagt hast, das finde ich wahnsinnig wichtig, ist eben dieses Objektivitätsthema. Also wie kann ich denn damit helfen, sozusagen in einer undurchsichtigen Welt für mehr Objektivität zu sorgen, auch wenn es immer grenzwertig ist, also eine absolute Objektivität lässt sich auch nicht erreichen. Das ist, glaube ich, ein Learning, das ich jetzt hier mitnehme aus dem Gespräch auch. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass es geklappt hat, zeitlich, also trotz deiner vielfältigen Belastungen und Verpflichtungen, und fand es ganz toll.
Ja, vielen Dank, hab mich sehr gefreut.
Das war Georg im Gespräch mit Lisa Borgenheimer. Sie hat uns eindrücklich vermittelt, wieso der Titel Design for Democracy für die World Design Capital Bewerbung der Region Frankfurt-Rhein-Main sehr viel Sinn macht. Nächste Woche nun unterhält sich unsere DDC-Vorständin Bettina Knoth mit unserem Ehrenmitglied Professor Dr. Gesche Joost. Sie lehrt und forscht unter anderem am Design Research Lab der Universität der Künste Berlin. Hier geht es um die Herausforderungen ihrer Arbeit als Designforscherin, ihre Sicht auf die Digitalisierung und die damit verbundenen Möglichkeiten. Wir freuen uns wie immer auf ein baldiges Wiederhören und wünschen euch bis dahin alles Gute, eure DDCast-Redaktion.